Hallo und herzlich willkommen zurück bei Agile Around the World. Ihr merkt, ich habe das Intro ein kleines bisschen verändert. Ich habe gesagt zurück und nicht zu einer neuen Folge. Das liegt daran, dass diese Folge hier eine Fortsetzung ist von der Februar-Folge, in der es um den Überblick zu agilen Skalierungsframeworks geht, in der Finn und ich dann über Less und Less Huge sowie Scrum of Scrums gesprochen haben. Im heutigen Teil soll es dann um Nexus, aber eben halt auch das lang ersehnte Interaction as Code Pattern gehen. Freut euch also auf die Folge und ihr dürft euch freuen, es gibt auch am Ende dieses Monats wieder eine ganz normale Folge am letzten Sonntag im Monat. Das Thema verrate ich aber noch nicht. Viel Spaß mit der Folge.
Interaktion der Teams mit Hilfe von Code. Genau, wenn wir jetzt im Bereich der Softwareentwicklung sind, dann stellen wir fest, dass wir Kommunikation zwischen Teams sehr stark formalisieren können. Informatiker sind ja Menschen, die kommunizieren total gerne strukturiert, beziehungsweise dokumentieren gerne syntaxkonform. Und jetzt sage ich ganz bewusst syntaxkonform, um schon mal so ein bisschen den Gedanken in eine Richtung zu lenken. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir an einer Softwarekomponente arbeiten, die so groß ist, dass wir skalieren müssen, dann kann das ja verschiedene Dinge bedeuten. Ja, wir können eine Integration der Teams haben. Gerade bei monolithischen Systemen ist das so üblich, dass die Teams dasselbe oder das gleiche Artefakt compilen müssen. Das heißt, die Lieferung eines Teams hängt maßgeblich davon ab, dass das andere Team auch gerade einen kompilierbaren Code zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, eine Art von Abhängigkeit, die möchte so wirklich niemand. Ich glaube, das gibt Mord und Totschlag, ja, in den meisten Fällen.
Läuft mir schon eiskalt den Rücken runter, wie du das erzählst.
Ja, und ich glaube, wir sind mittlerweile auch in der Situation, wo man feststellen kann, dass die meisten Software-Systeme auch im Enterprise-Umfeld, die monolithischen Systeme, abgelöst werden durch Systeme, die in irgendeiner Art und Weise aufgeteilt sind, zum Beispiel nach Microservices. Also würde ich den ersten Teil oder das erste Beispiel einmal kurz ausklammern und mal auf die Microservices eingehen. In dem Fall haben wir keine Abhängigkeit zur Compile-Time, wie man sagen würde, sondern zur Runtime. Ja, also nicht während der Bereitstellung schon, sondern erst während der Laufzeit. Und da müssen die Softwarekomponenten natürlich miteinander funktionieren. Und da gibt es dann verschiedene Pattern, die man anwenden kann. Erstens das Thema Abwärtskompatibilität. Das heißt, wenn ich jetzt ein Update mache meiner Komponente, dann sollte ich immer kompatibel sein zu einer Komponente in einer älteren Version, mit der ich zusammenarbeite. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist Interface Contracting. Das heißt, ich kann tatsächlich für meine Schnittstellen sogenannte Contracts abschließen. Ja, also ich setze mich mit einem anderen Team hin, unabhängig davon, wann das eine Team oder das andere Team das entwickelt, und schreibe eine Interface Definition, also eine Schnittstellenbeschreibung, die ich dann quasi als Vertrag zwischen unseren Teams bestehen lasse. Aus dieser Schnittstellenbeschreibung kann man sowohl einen Beispiel-Server machen, als auch einen Beispiel-Client, also beide Seiten simulieren und dagegen entsprechend testen. Man schließt dann also zwischen den Teams den Vertrag ab. Wenn du mit unserem Beispiel Client arbeiten kannst, dann ist gut. Und wenn du mit anderes Team, wenn du mit unserem Beispiel Server arbeiten kannst, dann ist auch alles gut.
Okay, also quasi so sich Komponenten wegzumocken, quasi ganz klassisch.
Komponenten wegmocken, allerdings nicht basierend auf einem Ratespiel, sondern basierend auf diesem Interface-Contract, den man vorher verhandelt hat und für sich fixiert hat. Da liegt dann natürlich der Teufel im Detail. Jetzt sagen wir mal, das ist eine Schnittstelle, die soll irgendwie Fahrzeugdaten übermitteln. Ja, und dann nehmen wir mal das amtliche Kennzeichen, das AKZ. Wie lang ist denn so ein AKZ? Da gibt es natürlich eine Definition vom Straßenverkehrsamt. Und dann gibt es natürlich so Situationen, zum Beispiel bei Tankkarten muss man aus einem Ü ein UE machen. Dann ist es auf einmal eine Stelle länger. Die einen machen es, die anderen halten es als Sonderzeichen. Da muss man schauen, dass man dann im Detail halt auch die richtigen Dinge für sich spezifiziert. Aber mit solchen Interface-Contracts kann man dann tatsächlich ungekoppelt voneinander entwickeln und kann so tatsächlich auch den Kommunikationsaufwand zwischen den Teams reduzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich beim letzten Mal auch schon mein Lieblingsbuchtipp zu dem Thema zum Besten gegeben habe. Es gibt von Michael Peisch, glaube ich, heißt er, und noch einem Kollegen von ihm, Team Topologies.
Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, ja.
Ja, ich finde das Buch sehr klasse, wenn es darum geht, Team-Shaping für sich zu erörtern.
Cool, also ich glaube, das müsste mal so zu Nummer 2 oder 3 auf der Reading-List werden, glaube ich, gerade auch, wenn ich so an meine anstehenden Herausforderungen denke. Das klingt gut. Wollen wir zu Nexus weitergehen?
Genau. Hast du irgendwelche spezifischen Fragen über Nexus?
Ich würde dich jetzt erstmal bitten, Nexus aus deiner Sicht vorzustellen, ähnlich wie du es mit Less gemacht hast. Ich muss aufpassen, dass ich nicht versehentlich die ganze Zeit mal safe sage. Genau. Und dabei natürlich aber auch einfach auf die Unterschiede einzugehen. Und am Ende würde ich gerne auch noch mal so ein kleines bisschen über einen potenziellen Use Case reden. Wir sind ja jetzt bei Less da auch nicht besonders konkret geworden, aber haben mal zumindest so ein paar Betrachtungen in den Raum gestellt. Wann eignet es sich gut, wann eignet es sich weniger gut und so weiter.
Ich würde es einmal durchgehen. Ich kann tatsächlich an der Stelle auch wieder empfehlen, mal sich im Internet so eine Grafik zu holen. Die ist auch relativ eingängig. Wenn man bei scrum.org schaut, ist man genau an der richtigen Stelle. Von scrum.org kommt das Framework ja.
Ich schaue auf jeden Fall, dass ich die ganzen Sachen verlinke, über die wir hier sprechen. Vor allem die Bilder. Ne? Also auch das Less-Bild muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ich kannte das bisher jetzt nur von Save. Das finde ich immer sehr geil aufbereitet, weil du halt dieses Big Picture, wie sieht es eigentlich aus? Kannst dir genau das Element, was dich interessiert, anklicken, durchlesen, so viel du willst. Ich hatte mal den Anspruch, das für Save komplett zu machen, aber da bist du auch lange beschäftigt. Wenn du es nicht gerade brauchst, dann nimm nur das, was dich interessiert, erstmal raus.
Also tatsächlich, Safe Practice Consultants sollten das mal gemacht haben, damit sie auch zu jedem Aspekt mal was gelesen haben. Aber da bist du wirklich sehr lange beschäftigt. Ich glaube, wenn du das einfach nur so aus Neugierde machst, bist du länger am Lesen, als es dauert tatsächlich, dass es eine neue Safe-Version gibt. Ne? Übrigens, witzigerweise, die Website von Less ist einfach less.works. Also finde ich, ist ein cooler Anspruch.
Ja, finde ich cool.
Okay. Also kommen wir zu Nexus. Es gibt hier wieder ein übergreifendes Backlog und bei Nexus startet das Ganze, also geht man durch die Grafik erstmal mit einem übergreifenden Refinement. Also Transparenz des Backlogs herstellen ist natürlich die eine Sache, die andere Sache. Hier gibt es dann eine klare, sage ich mal, Sichtbarkeit in Richtung, welches Team könnte denn welches Product Backlog Item hier theoretisch machen. Im Refinement spricht man da schon drüber. Im Nexus Sprint Planning gibt es dann tatsächlich die Sichtbarkeit. Also da wird dann tatsächlich aufgeteilt, welches Team übernimmt denn welche Items. Und da werden sie wirklich dann aufgeteilt, also aus dem Backlog rausgenommen in eine Art Sprint Backlog. Wobei dann tatsächlich in dem Fall Repräsentanten der Scrum Teams und der Product Owner draufschauen. Also wir haben hier jetzt keine Area Product Owner, sondern wir haben einen Product Owner, Repräsentanten der Scrum Teams, die sich dann entsprechend die Backlog-Items mitnehmen.
Unterscheidet sich das von, abgesehen vom Namen, von den Area Product Ownern und dem Gesamt-Product Owner bei Less?
Na, es gibt halt diesen einen übergreifenden Product Owner in beiden Fällen. Und bei Less wäre es ja jetzt so, dass wir ein Sprint Planning Teil 1 mit allen Teams machen würden. Ne? Und dann brechen sich die Teams auf in ein Sprint Planning Teil 2. Und hier sind wir in so einer Art Sprint Planning Teil 1, dann nicht mit allen Teams, sondern mit Repräsentanten.
Aber immer nur trotzdem die Dauer eines einzelnen Sprints, also sag mal so in der Praxis 2 bis 4 Wochen.
Genau, wir kommen da dann raus mit einem Nexus-Sprint-Ziel, also mit einem Ziel über alle Teams hinweg, ähnlich den PI-Objectives bei Safe, ähnlich einem Sprint-Ziel für ein Team, aber dann natürlich für mehrere Teams.
Also das heißt, die Teams haben keine einzelnen Area-Product-Owners, wie eben halt jetzt bei Less Huge war das ja in dem Fall, sondern die sind einfach nur jemand, der gerade jetzt für die Iteration, für den nächsten Sprint quasi die Verantwortung Product-Owner übernehmen würde.
Ja, gar nicht die Verantwortung Product-Owner, sondern eher die Repräsentanz tatsächlich des Scrum-Teams.
Okay.
In diesem Nexus-Sprint-Planning entsteht auch ein Nexus-Sprint-Backlog. Von der Art her erinnert mich das manchmal ein bisschen an das Art-Planning-Board von Safe. Ne, da haben wir auch entsprechend dann verschiedene Abhängigkeiten sichtbar für alle Teams in diesem Nexus-Komplex mit allen Abhängigkeiten und allen Planungen, woraus dann tatsächlich ein klassisches ein ganz normaler Sprint resultiert. By the way, an der Stelle, Nexus ist für 3 bis 9 Teams ausgelegt. Also die Teams arbeiten dann daran. Es gibt da dann nochmal eine spezielle Situation. Bei Nexus gibt es tatsächlich ein Nexus Integration Team. Da würde ich sagen, kommen wir gleich drauf. Während der Durchführung des Sprints gibt es natürlich ganz klassisch die Daily Scrums der Teams. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus noch ein Nexus Daily Scrum. Hier ist tatsächlich der Sinn des Ganzen, die Integration über die Teams sichtbar zu machen. Ja, also in Bezug auf das Nexus-Sprint-Ziel, ne, ähnlich wie man in Bezug auf das Sprint-Ziel des Teams im Daily Scrum hin sich bespricht, bespricht man sich dann im Nexus-Daily Scrum auf das Nexus-Sprint-Ziel, ne, also auf das übergreifende Sprint-Ziel und bespricht, welche Impediments haben wir denn möglicherweise bei der Erreichung des Nexus-Sprint-Ziels und dergleichen. Am Ende kommt ein integriertes Inkrement raus aus allen Teams, wo es dann ein Nexus Sprint Review gibt, also ein übergreifendes, wo dann wieder der eine Product Owner für alle Teams das Ergebnis beurteilt, eine Nexus Sprint Retrospektive und am Ende startet es wieder mit einem Nexus Sprint Planning.
Okay, das heißt, ich höre hier auf jeden Fall schon eine deutlich engere Kopplung raus, als wir es bei Less der Fall haben. Also meine Vorstellung jetzt gerade, ich werfe das einfach mal so in den Raum rein, wäre Less ganz gut geeignet, so wenn ich auf einer ein und derselben Plattform entwickle. Also ich habe eine Plattform, auf der ganz viele Services angeboten werden. Die Services sind aber schön sauber getrennt mit sauberen Schnittstellen, wie du auch dann schon beim Thema Interaktion durch Code erzählt hast, vielleicht durch Schnittstellen, Contracts und so weiter und so fort. Und Nexus ist eher, ich habe wirklich ein stark integriertes Produkt, mehrere Teams, die wirklich sehr stark oder vergleichsweise stark noch gekoppelt sind. Kommt das so hin aus deiner Sicht?
Ja, kann man durchaus sagen. Also der Fokus von Nexus ist sehr stark nochmal auf die Integration gelegt. Wir haben ja hier das Integration-Team, wir haben das Nexus Daily Scrum. Ja, also wirklich nochmal Methodik, die abfängt, wenn wir Abhängigkeiten zwischen den Teams haben, wenn wir da eine Integration schaffen wollen und ist da natürlich auf der einen Seite stärker, auf der anderen Seite mit etwas mehr Overhead verbunden. Ja, also wir haben da mehr Abstimmung. Und das ist dann eine dieser Abstufungen, auf denen man schauen muss, inwieweit integriert sind unsere Teams denn. Auch an der Stelle, ich weiß, so langsam sollten es alle mal gehört haben, aber wenn man es vermeiden kann, dann lieber nicht skalieren.
Ja, ich glaube, das können wir gar nicht oft genug betonen, also ich werde es nicht rausschneiden.
Sehr gut.
Magst du uns noch ein bisschen mehr über das Nexus Daily erzählen? Wie lang ist das? Wie sieht's aus? Wer nimmt teil? Wie häufig findet es statt? Also ich meine, der Name Daily impliziert möglicherweise täglich, aber wir reden ja auch trotzdem manchmal von einem Daily, auch wenn es nicht unbedingt jeden Tag vorkommt.
Ich dachte eigentlich, dass du mich fragen würdest, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen einem Nexus Daily Scrum und einem Scrum of Scrums?
Das wäre vielleicht die nächste Frage geworden, je nachdem, was du jetzt erzählst. Also feel free, gestalte es gerne, wie du magst.
Ja, sehr gut. Also genau, zunächst mal geht es im Nexus Daily Scrum wirklich darum, festzuhalten, was hindert uns vielleicht daran, das Nexus Sprint Goal zu erreichen. Grundsätzlich finden diese Daily Scrums tatsächlich täglich statt. Also die sollen täglich stattfinden. Mit diesem Fokus ist es auch wieder ein Meeting, wo man sich vernetzt, ja, und im Nachgang ein Meet-After bei Bedarf macht.
Also auch auf 15 Minuten getimeboxed?
Ja, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Nexus da jetzt eine ganz konkrete Vorgabe macht. Ganz wichtig ist aber, denke ich, hervorzuheben, dass es im Nexus Daily Scrum wie in einem klassischen Daily darum geht, erstmal Dinge zu identifizieren und sie gar nicht zu lösen. Ja, im Nexus spricht man dann auch davon, dass man die Lösung in die einzelnen Scrum-Teams bringt, also die Lösungsfindung, ja, und nur darum sich dafür trifft, um festzustellen, was sind denn vielleicht die Challenges, was sind vielleicht die Impediments, die wir lösen sollten, dann in den Teams. Also es ist wirklich eher nur ein Sync und er ist wirklich sehr stark fokussiert auf das Nexus Sprint Goal. Also eigentlich wie ein Daily.
Eine Frage hatte ich noch, ich glaube, die ist noch nicht beantwortet worden. Wer nimmt teil? Also haben wir Vertreter, nehmen alle teil? Wie sieht die Teilnehmerliste quasi aus des Nexus Daily Scrums?
Ja, das hatte ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Genau, also wir sind hier tatsächlich auch wieder in einem Vertreterkreis unterwegs. Das heißt, wer notwendig ist, ja, für das Nexus Daily Scrum dabei zu sein, wird dann entsprechend von den Teams als Vertreter dorthin geschickt. Also es gibt tatsächlich einen Unterschied oder einen sinnvollen Grund, warum man Unterschiede zwischen einem Scrum of Scrums und einem Nexus Daily Scrum entsprechend hervorheben möchte. Es ist tatsächlich recht nah aneinander, aber eben nicht das Gleiche.
Ich hätte noch eine mehr oder weniger abschließende Frage zu dem Thema, weil wir ja natürlich viel über die verschiedenen Dailies, verschiedenen Arten der Dailies, Daily Scrums und so gesprochen haben. Was ist so dein genereller Ansatz oder hast du überhaupt eine generelle Empfehlung? Erst die Team-Dailies, dann das Scrum of Scrums, Nexus, Daily Scrum und so weiter oder lieber andersrum?
Am besten alles gleichzeitig.
Klingt plausibel.
Plausibel, ne? Am besten so, dass gar nicht jeder überall dabei sein kann. Ne? Ich würde tatsächlich grundsätzlich diese Scrum of Scrums oder die übergreifenden Abstimmungstermine nach den Daily Scrums positionieren der Teams. Warum? Es kann ja oder es ist, denke ich, relativ natürlich, dass man im Daily Scrum der Teams Dinge entdeckt, deren Lösung man jetzt vielleicht nicht im Teamkontext vermutet, ne? Oder vielleicht auch einfach gar nicht finden kann. Man kann dann diese Erkenntnis oder dieses Impediment entsprechend mitnehmen, sei es jetzt in ein Scrum of Scrums, sei es in ein Nexus Daily Scrum, dorthin mitnehmen und versuchen übergreifend ein Problem entsprechend sichtbar zu machen oder ein Impediment sichtbar zu machen. Das heißt, ich würde tatsächlich die immer nacheinander so gestalten, dass wir erst in den Teamkontexten unterwegs sind und dann auf den übergreifenden, zumal die meisten Impediments tatsächlich ihre Sichtbarkeit im Teamkontext am besten entfallen.
Okay, ja, das wäre jetzt auch so mein Ansatz gewesen, das wäre jetzt auch Bauchgefühl technisch klar, dann kommt was eher so auf und dann haben wir dann noch die Möglichkeit, es dann später im übergeordneten Daily, nenne ich es jetzt einfach mal, egal, um jetzt mal alles zu erschlagen, egal welches davon jetzt dann konkret relevant ist, zu adressieren. Ich meine, natürlich kann es sein, dass da wieder Outcomes rauskommen, die man dann irgendwie in den Teams tragen muss, aber ich glaube, das ist eher seltener und dann kann man auch besser sich ad hoc koordinieren und einfach die richtigen Leute ansprechen. Ich würde es, glaube ich, genauso machen.
Zumal auch aus dem Daily Scrum dann die Notwendigkeit hervorkommen kann, wer nimmt denn teil am Scrum of Scrums? Wer nimmt denn teil am Nexus Daily Scrum?
Stimmt, da hast du recht. Das ist ja auch nochmal was, das sollte man dann am besten im Daily klären. Okay. Hast du noch irgendwelche Details zu Nexus, die du uns noch verraten möchtest?
Ich habe jetzt keine großen Überraschungen, denke ich. Ich finde es relativ spannend, dass man diese ganzen integrierten Themen bei Nexus halt wirklich innerhalb eines Sprints macht. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, Nexus in echt gesehen habe ich noch nicht. Wäre ich tatsächlich auch äußerst interessiert mal dran, das auch einfach mal zu sehen. Zumal gerade mir, der sehr viel im Safe-Umfeld unterwegs war die letzten Jahre, fällt es natürlich auf, dass wenn man jetzt irgendwie so ein übergreifendes Planungsevent wie ein PI-Planning sprintweise machen würde, kommt man gar nicht mehr zum Arbeiten. Ja, das findet natürlich so auf die Art im Nexus und auch im Less gar nicht statt. Ja. Und trotzdem finden sehr viele übergreifende Dinge statt und der Anspruch von Nexus und Less ist ja tatsächlich ein voll integriertes, fertiges Produkt am Ende des Sprints rauszuholen. Ja, das ist auch Saves Ansatz, aber dadurch, dass man da dann übergreifend nochmal eine längere, sage ich mal, Planungshorizont-Ebene hat, gerät es oft in Vergessenheit und man erlebt dann in der Praxis ganz häufig, welche Schwierigkeiten es Teams bereitet, alle 2 Wochen eine voll integrierte Lösung zur Verfügung zu stellen. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Ja, vor allem, wenn man in Anführungszeichen seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und da noch auch auf technischer Ebene und Code-Ebene noch sehr stark gekoppelt ist. Und das darf man dann auch erstmal erkennen als Problem und dann beginnen, das halt aufzulösen. Und das ist ja auch was, das kann eine ganze Zeit lang dauern.
Richtig. Also solche Migrationsprojekte haben den Einstieg in meine Vollzeitberufskarriere gebildet. Insofern, das kann durchaus auch mal Monate bis Jahre dauern.
Ja, das sehe ich absolut. Das, also vor allem Monate ist ja jetzt auch gar nicht so der lange Zeithorizont. Jahre, gut, im schlimmsten Fall kann ich mir das aber auch echt gut vorstellen. Gut, ich glaube, so langsam haben wir eine ganz guten Tiefe, auch so, dass es zumindest mit 2 Folgen, da haben wir uns jetzt zu entschlossen im Rahmen der Aufzeichnung hier, dass wir es in 2 einzelnen Folgen rausbringen werden, dass es auch von der Länge her ganz gut passt. Hast du denn noch was Abschließendes für uns?
Ich habe jetzt gar nicht so viele abschließende Worte für euch, außer dass ich euch natürlich wünsche, dass ihr beim Hören dieses Podcasts eure Nebenmission erfolgreich absolviert habt. Also falls ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, dann herzlich willkommen jetzt auf der Arbeit. Vergesst nicht, euch einzustempeln. Inhaltliche, fachliche Punkte hätte ich sonst tatsächlich erstmal nicht. Ansonsten kann ich vielleicht nur noch mit ins Mikrofon sprechen, dass es immer total hilfreich ist, wenn man sich in den Themen weiterentwickeln möchte, auch mal zu schauen, welche Events es gibt. Ich glaube, Lennart, ihr habt ja auch einige Events, die es wert sind, definitiv besucht zu werden. Vielleicht magst du die ja nochmal mit ergänzen als kleine Werbeveranstaltung. Ansonsten weiß ich, finden in Dortmund hin und wieder Veranstaltungen statt, wo ich jetzt gerade viel unterwegs bin. Und wer mich dort trifft, kann mich natürlich auch jederzeit zu solchen Themen immer noch befragen. Und den Lennart natürlich auch.
Ganz genau, ja. Zum Beispiel, ich sag's jetzt einfach mal, bin da einfach mal ganz dreist, auf dem agilen Stammtisch von der Codecentric zum Beispiel in Dortmund, da bin ich auch öfter zugegen. Nicht jedes Mal, aber wenn ich schaffe, komme ich da gerne vorbei, schon inzwischen seit einigen Jahren, deswegen nehme ich das gerne heraus. Und auch vom Fachverband her, das habt ihr ja in der letzten Folge im Januar oder in der Januarfolge gehört, werden wir auch ein On-Site-Event dieses Jahr planen. Also da kann ich euch leider noch keine weiteren Details zu geben, aber auch den Fachverband live dieses Jahr geben. Und wenn es sich ergibt, das hatten wir da auch angesprochen, vielleicht auch mal eine Live-Aufzeichnung einer Podcast-Folge. Also wenn ihr da Bock drauf habt, freue ich mich da auch sehr drüber. Und mir ist jemand eingefallen, den ich mal fragen kann, nochmal zum Thema Nexus, um das nochmal ein bisschen tiefer zu legen, der nämlich genau darin gerade arbeitet. Vielleicht wird daraus auch noch eine Folge. Vielleicht abschließende Frage, Finn, was machen wir als nächstes? Wollen wir als nächstes uns dann über Safe unterhalten?
Ja, ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal machen. Da habe ich da muss ich mich wirklich bremsen. Da habe ich die letzten Jahre wirklich sehr viel Zeit mit verbracht. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige in unseren Fachkreisen. Das heißt, das können wir machen, wobei ich versuchen werde, Dinge dann auch mal ein bisschen mit einer differenzierten Brille zu sehen, also mal die Vorteile hervorzuheben, aber auch die Nachteile, da habe ich sehr viel Lust drauf. Und genau, dann schauen wir mal weiter. Wir haben uns ja einiges vorgenommen. Ich weiß gar nicht, was dann noch danach noch alles kommt. Ich glaube, wir wollten auch in die technischen Perspektiven ein bisschen abtauchen. Ich freue mich da sehr drauf, Lennart.
Ja, ich will es jetzt auch gar nicht großartig spoilern hier oder so, sondern bleibt einfach gespannt. Wir bleiben im Austausch und es werden noch ein paar Folgen werden, die wir hier gemeinsam aufnehmen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für deine vielen Einblicke, Finn, und alles, was du mit uns geteilt hast. Es hat super Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und euch an den Geräten vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Sehr gerne. Vielleicht ein allerletztes Wort noch, das du, Lennart, natürlich auch gerne rausschneiden kannst.
Na gut, gerne.
Wer alle Details dann zum Thema Less noch haben möchte, wir haben tatsächlich bei uns in der Akademie, in der Agilizer Akademie, auch Less-Trainings vom wunderbaren Trainer Wolfi, die ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Da habe ich meine inhaltlichen Kenntnisse her. Insofern, feel free to visit us im Less-Training.
Ich glaube, so viel Werbung ist in Ordnung. Ich meine, du teilst hier eine ganze Menge Wissen mit uns, also darfst du da auch gerne was von haben. Danke dir und noch einen schönen Samstag.
Gleichfalls. Dankeschön, Lennart.